Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Veränderung tut Not aller Orten in jedem Zusammenhang. Transformation ist überall das große Schlagwort. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, kennen wir alle. Und doch ist Veränderung schwer. Ich spreche mit Norman Meyer über dieses Thema. Unter anderem ist er strategischer Berater des Startups Immobilie 1. Er hat schon vieles an Veränderungen hinter sich. Ich frage ihn, ob Unternehmen zwar viel darüber reden, aber doch wenig Veränderungen praktizieren. Und er sagt dazu:
Ich glaube, sie sind bereit, aber sie sind nicht in der Geschwindigkeit und in der Radikalität bereit, sich zu verändern, wie es eigentlich sein müsste.
Dabei gibt es viele Gründe, die gegen Veränderung sprechen. Oft fehlt die Zeit, sich um interne Prozesse zu kümmern, aber
wenn du jetzt mit ähnlichen Sachen unterwegs bist, im Glauben, es ist Kostendruck da, es ist Druck von der Arbeitnehmerseite, da qualifiziertes Personal zu bekommen oder eben mit weniger Personal den gleichen Bestand zu managen, würde ja theoretisch auf der Hand liegen, jetzt ist es Zeit, Prozesse zu optimieren. Abwehrargument dann aber, im Moment haben wir kein Geld.
Es herrscht trotz Krise ein gewisser Sättigungsgrad und die Bereitschaft deutscher Unternehmen, tatsächlich Daten zu teilen, ist nicht besonders ausgeprägt. Dabei hat das Thema mangelnde Veränderungsbereitschaft nicht etwa mit der Größe eines Unternehmens zu tun, sondern es gibt auch viele Startups, die nicht wirklich veränderungsbereit sind. Und dann ist natürlich da noch das andere Thema. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, der hat Fehler gemacht. Jetzt redet er auch noch drüber. Puh. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Ja, Norman, guten Morgen.
Moin, moin.
Normalerweise pflege ich ja meine Gesprächspartner immer danach zu fragen, wo sie denn jetzt eigentlich sitzen, was sie tun. Das erübrigt sich in unserem Fall, weil wir sitzen uns gegenüber. Wir sind in Holzminden auf einer Veranstaltung der HAWK. Wie war denn dein Frühstück?
Wir haben uns ja nicht getroffen, ne? Wir haben uns nicht getroffen, aber präzise für 8.28 Uhr verabredet.
Richtig,
ich habe auch zwei Minuten vor deiner Zimmertür gewartet, bis ich dann pünktlich klopfen durfte. Frühstück war super. Bin zufrieden und gut gestärkt für den Tag.
Wunderbar. Das brauchst du jetzt auch, weil wir einen harten Podcast haben. Wir kennen uns schon ganz viele Jahre, Norman. Du bist einmal von uns ausgezeichnet worden als führender Kopf, hervorragender Kopf der Immobilienbranche. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt hier zusammen eine Limo trinken. Wir wollen heute über das Thema Veränderung sprechen. Anderes Wort dafür ist Transformation. Wenn ich mich an die Expo Real in diesem Jahr erinnere, war das eines der Schlagworte, der Haupt-Buzzwords. Fangen wir mal mit dir an. Du hast dich ja beruflich auch schon viel verändert. Du hast den Asset Profiler gegründet. Das war eine Matching-Plattform oder ist eine Matching-Plattform oder ist oder war?
War.
War, alles klar. Dann gibt es dieses Thema B-Board, Kollaborationsplattform, habe ich gelernt. Auch das ist, müssen wir jetzt gerade nicht ausführen. Du warst bei Dreso als Leiter digitale Geschäftsmodelle. Bist jetzt unter anderem tätig als strategischer Berater bei einem Unternehmen, das heißt Immo1, Immobilie 1. Was macht ihr da?
Immobilie 1 schickt sich an, tatsächlich eine der großen Immobilienvermittlungsplattformen zu werden. Also eine, die tatsächlich mit sehr, sehr viel Backup aus der Branche, also von den Produktlieferanten selbst, nämlich den Bauträgern, Bestandshaltern, großen Maklern, durchaus auch den großen Vermittlungsplattformen die Stirn zu bieten.
Interessant, das haben schon viele versucht und
Korrekt. Wenige
geschafft. Ich bin gespannt, das zu beobachten. Vielleicht, ich habe es ja eben gesagt, du hast dich schon oft verändert, du hast deinen Beruf verändert. Vielleicht tust du dich denn mit dem Thema Veränderung. Das ist für uns alle ja schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein Dino. Um mich herum verändert sich immer vieles. Aber ich selber bin schon viel länger als 30 Jahre bei Haufe. Und ich weiß, dass eine Veränderung zu einem anderen Arbeitgeber, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, das ist nicht so ganz leicht.
Ja, wie leicht tue ich mich damit? Das ist natürlich auch dann immer leicht zu sagen, man täte sich leicht damit. So leicht ist es eben doch nicht. Ich habe neulich mal so diesen Satz geprägt, ich verkaufe heute meine Fehler von gestern. Ist es manchmal dann einfach auch nötig, auf die Vergangenheit zurückzuschauen und sich zu überlegen, was lief gut, was lief mittel, was lief schlecht? Was kann ich daraus ableiten und wie muss ich dann mich selbst verändern, das klingt jetzt so wunderbar, selbstkritisch bin ich jetzt auch nicht, aber Wie muss es und wie kann es dann weitergehen? Und ich habe es erfreulicherweise vor Asset Profiler, was du eben ansprachst, war ich ja ganz klassisch in der Immobilientransaktionsgeschäft, jetzt ein paar Mal erlebt, dass viele Dinge gut liefen, manchmal auch nur mittel oder dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr so besonders liefen und tatsächlich die Veränderung ein unfassbarer Energie- und Inspirationsspender war. Insofern war das eigentlich immer ein sehr gern genommenes Geschenk.
Das ist super, dass du das so auch ein bisschen selbstkritisch oder selbstironisch sagst. Du hast ja in viele Unternehmen Einblick genommen. Du hast mir ja selber erzählt, du warst auf verschiedenen Seiten schon tätig, auf der Seite der Investmentberatung, auf der Seite der PropTechs. Wie würdest du denn das Thema Veränderungsbereitschaft in der Immobilienbranche definieren? Sind wir wirklich veränderungsbereit? Weil viele reden darüber. Ich habe es eben schon angesprochen, auf der Expo Real war Transformation das riesengroße Thema. Sind das alles nur schöne Worte oder hast du da durchaus das Gefühl, dass das Unternehmen bereit sind?
Ich glaube, sie sind bereit, aber sie sind nicht in der Geschwindigkeit und in der Radikalität bereit, sich zu verändern, wie es eigentlich sein müsste. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Produkt zusammen. Ein im weiteren Sinne Konsument einer Immobilie, also ein Käufer oder ein Nutzer oder wie auch immer, entscheidet sich ja nicht so schnell für oder gegen eine Immobilie, wie er sich im Supermarkt für oder gegen einen Joghurt entscheidet, weil der andere zu teuer, der frühere nicht mehr gut schmeckt oder wie auch immer. Dadurch hat man natürlich, das ist ja auch in diesem Begriff Immobilie schon immanent, ein sehr langlebiges Produkt, von dem der Konsument oder der Kunde nicht so schnell Abstand nimmt. Insofern glaube ich, herrscht dort auch trotz Krise immer noch ein sehr hoher Sättigungsgrad in der Branche, dass man vom Markt gar nicht so viel Druck auferlegt bekommt, sich zu verändern, wie das, und da schaue ich jetzt in deine Richtung, sicherlich auch die Presselandschaft in den letzten 20 Jahren hat erleben müssen durch digitale Medien, durch völlig neue mediale Formate, wie das die Finanzlandschaft, was Banken und jetzt Neobroker und derartiges anbelangt. Insofern, ich glaube, es gibt Veränderungsbereitschaft. Für meine Begriffe ist sie noch nicht schnell und radikal genug.
Woran machst du das fest?
Ich mache das daran fest, dass wir, wenn wir mal auf Baustellen schauen, auch bei großen Planern, großen GUs oder großen Projektsteuerern, ehrlich gesagt immer noch bauen wie 1985. Die Prozesse sind an vielen Stellen sehr, sehr ineffizient. Und es wird zu wenig, und da komme ich vielleicht so ein bisschen wieder zu dieser Fehlerhistorie oder was kann ich aus Fehlern an Vorteilen oder Erfahrungen für die Zukunft ableiten. Es wird zu wenig wirklich in die Vergangenheit geschaut, was haben wir eigentlich schon mal gelernt aus dem letzten Projekt und was können wir methodisch oder systematisch für das nächste daraus ableiten. Du hast vorhin Bibaud zitiert, eine der Ausgründungen, die ich unter der Flagge von Dries & Sommer begleiten durfte. Ein hervorragendes Produkt, glaube ich, das in der Branche doch auch Zeit braucht, anzukommen, wirklich methodisch mit Prozesslandkarten zu abstrahieren, wie läuft denn typischerweise immer ein Bauprozess und was lerne ich aus dem heutigen und aus den heute gemachten Fehlern für den morgigen und übermorgigen Prozess. Und das wäre so ein Beispiel, wo man, finde ich, leider in zu vielen Fällen noch sieht, dass zu wenig mal innegehalten und zurückgeschaut wird, um das Morgen damit effizienter zu gestalten.
Wenn du ein Unternehmen hast, was sehr stark transaktionsgetrieben ist,
ja,
und merkt aber, die Transaktionen, die laufen gerade nicht so, wie ich das gerne hätte, dann geht die Veränderungsbereitschaft oder die Möglichkeit, sich zu verändern, nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt transagiere ich nicht mehr, sondern ich setze jetzt meine ganzen Geschichten, meine ganzen Aktivitäten, meine ganzen Möglichkeiten, die ich habe, in die Sanierung von Beständen ein.
Das muss ja nicht unbedingt die Sanierung von Beständen sein. Sicherlich ist das eine Option, aber die Frage könnte ja auch mal sein, wie habe ich denn in den letzten Jahren mein Portfolio-Management oder mein Asset-Management aufgesetzt? Und da gab es ja in den letzten Jahren, ich bin ja nun oft mit den verschiedensten Plattformen oder Tech-Tools am Markt aktiv gewesen, auch so im initialen Sales, ob es jetzt eigene Gründungen waren oder Ausgründungen unter der Flagge von Dreso. Es war eben bis vor 2 Jahren, bis zur Zinswende, bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs, oft das Abwehrargument, wir haben gerade keine Zeit, solange der Markt lief, wir müssen akquirieren. oder wir müssen bauen. Wir haben gerade keine Zeit, uns um unsere internen Prozesse zu kümmern. Wenn du jetzt mit ähnlichen Sachen unterwegs bist, im Glauben, es ist Kostendruck da, es ist Druck von der Arbeitnehmerseite da, qualifiziertes Personal zu bekommen oder eben mit weniger Personal den gleichen Bestand zu managen, würde ja theoretisch auf der Hand liegen, jetzt ist es Zeit, Prozesse zu optimieren. Abwehrargument dann aber, im Moment haben wir kein Geld. Wir müssen unsere Budgets zusammenhalten. Und das erscheint mir immer so ein bisschen, du kennst vielleicht diese Metapher von dem Bäume fällen und Äxte schärfen, genau, mit den Jungs im Wald, die mit stumpfen Äxten, genau, auf die Bäume, genau, einkloppen, genau, und der Prozessoptimierer kommt und sagt, wollt ihr nicht mal Äxte schärfen? Und die Holzfäller sagen, nee, haben wir keine Zeit zu, wir müssen ja Bäume fällen. Total und interessant, ja. Da ist vielleicht auch so ein typisches menschliches Mantra dahinter, eben Schiss davor zu haben, sich antizyklisch zu verhalten.
Ja, sehr interessant. Ist das eigentlich ein deutsches Mantra? Könntest du das so sagen? Oder ist es eher eine menschliche Sache? Du sagtest eben, es ist menschlich. Ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen sind besonders resistent dagegen, sich zu verändern. Hast du den Blick über den Tellerrand?
Den habe ich vielleicht zu wenig. Ich glaube aber, was daran deutsch ist oder deutsch-menschlich ist, in der Kombination, ist der Umgang mit Fehlern.
Okay.
Also gerade mit der Aussage, die ich eben zitiert habe, ich verkaufe heute meine Fehler von gestern. Wenn du so eine Aussage triffst, wirst du dir erstmal schräg angeguckt und dann gibt es ein paar, in deren Blicke du zu lesen glaubst, er hat also Fehler gemacht. Nicht so toll. Und gibt es ein paar andere, die sagen, Mensch, endlich ist mal einer bereit, das zu kommunizieren, dass die Fehler von gestern die Erfahrung und der Mehrwert von heute sind.
Ja.
Und ich glaube, daran hängt es manchmal so ein bisschen, wirklich mal selbstkritisch in die Bücher zu schauen und zu sagen, so, wir versuchen jetzt nicht irgendwie den Mantel des Schweigens darüber zu decken, sondern wir versuchen zu schauen, was können wir daraus lernen, unsere Arbeitsweisen für die Zukunft zu optimieren und damit eben auch transformieren, kann man das so sagen?
Ja, transformieren. Zu transformieren. Ich bin ja nun schon lange dabei und jeder redet immer von, ja, wir wollen jetzt unsere Schnittstellen öffnen, wir wollen unsere Daten preisgeben und wir wollen ein Teil des großen Ganzes werden und ein Ganzen werden und nur gemeinsam sind wir stark, aber dann wird angefangen, es wird zurückgerudert, das ist eine ganz große Sorge, gerade davor, Daten dann doch preiszugeben und diese ganz offenen Schnittstellen findet man zwar inzwischen öfter, wie ich meine, als früher, aber sie sind immer noch selten. Ich glaube, die deutschen Unternehmen halten sehr gerne an dem fest, was sie haben und sie sind auch nicht richtig bereit, wirklich was preiszugeben. Wirst du es auch so sehen?
Ja, absolut.
Okay, also das heißt, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch in kommender Zeit nicht wirklich verändert. Ich habe immer das Gefühl, es wird ja immer geredet und viel. Es gibt Initiativen und die gab es aber immer schon und die versickern dann im Sande. Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
Ich bleibe da hartnäckig dafür zu kämpfen und ich bleibe hartnäckig optimistisch, dass es sich, wenn auch in kleinen Schritten, ändern wird. Und du sprachst ja eingangs davon, dass wir heute in Holzminden zusammensitzen, auch in einem Rahmen, bei dem es um KI oder Language-Modelle in der Immobilienwirtschaft insgesamt geht. Und die basieren natürlich am Ende oder deren Qualität basiert darauf, eine große Menge an Daten einmal zum Anlernen der Modelle und dann eben auch zum effizienten Nutzen der Modelle zu haben. Und diese großen Mengen an Daten, die kommen in der Regel nicht aus nur einem Datentopf, eines großen Investmenthauses, eines großen Generalunternehmers, eines großen Planers, eines großen Facility Managers, sondern sie kommen daraus, diese Datentöpfe miteinander zu mergen. Also wenn wir heute aus der Tür gehen nach der Veranstaltung und dort wirklich etwas voranbringen wollen, dann wird es nur so gehen, dass Datentöpfe miteinander gemerged werden.
Du bist ja schon in vielen Unternehmen, hast in viele Unternehmen reingeschaut. Hast du denn Unternehmen erlebt, für die das nicht nur ein Schlagwort war, wir wollen uns transformieren, wir müssen es, sondern die sich wirklich auch Veränderungsprozessen unterzogen haben, wo du sagst, ja, das ist doch mal wirklich was?
Absolut, habe ich gerade in einem ganz aktuellen Beispiel, aber auch das war ein gut zweijähriger Prozess mit einer Reihe von Bestandshaltern, großen GUs und Projektentwicklern aus meiner Heimatstadt Hamburg, in dem es darum ging, eine gewisse Transparenz in ESG-Maßstäbe zu bringen. Und das Ganze begann damit, nun wollen das viele, das ist jetzt ja per se erstmal nichts Neues, aber vor allen Dingen eine handhabbare Transparenz. Wie können wir ESG-Kriterien anwenden und trotzdem so kostengünstig wie möglich neuen Wohnraum schaffen? Und das ist natürlich auch ein Thema, bei dem dann auch die Stadt Hamburg sehr hellhörig geworden ist und auch die Finanzierungspartner aus diesem Bereich sehr hörig geworden sind, sodass wir es geschafft haben, da die drei wesentlichen Parteien, Produktlieferanten, Finanzseite, also Investorenseite und bankfinanzierende Seite, als auch Stadt Hamburg und Bezirke an einen Tisch zu bringen, sich mal auf gemeinsame Maßstäbe im Groben zu verständigen. Noch sind wir nicht ganz durchs Loch geschlüpft. Aber das Ganze ist entstanden aus der Fehlererkenntnis, wir kommen jeder für uns mit nur unserem Datenbestand und mit nur unserem Erfahrungsbestand nicht weiter. Das Ganze ist entstanden aus einer Veranstaltung, in der diejenigen, die mit Holzmodulbauweise, diejenigen, die mit neuen Betonsorten, diejenigen, die mit neuen energetischen Steuerungsmaßnahmen des Gebäudes gute, schlechte, mittlere Erfahrungen gemacht hatten, diese komplett transparent auf den Tisch brachten, ohne Sorge davor, Fehler zuzugeben, sondern klar kommuniziert haben, wir haben das richtig, das mittelgut und jenes schlecht gemacht, lass uns diese Erfahrung teilen. Wenn du deine Erfahrungen über neue Betonsorten mit mir teilst, teile ich meine Erfahrungen mit dir über Brandschutz in Holzgebäuden größer 9 Geschosse. Und das war ein sehr, sehr, sehr inspirierender Prozess. Insofern auf deine Frage, war eine lange Antwort jetzt.
Ja.
Ja, ich glaube, dass das, wenn der entsprechende Drive dahinter ist, auch funktioniert.
Nun heißt es ja ganz oft, die deutschen Immobilienunternehmen sind Tanker und die werden dann von Schnellbooten überholt. Und nun stimmt das ja auch gar nicht so, weil Schnellboote sind oftmals zu schnell oder haben den Markt nicht so richtig im Blick und entwickeln ganz tolle Dinge, die den Markt wirklich auch verändern könnten, aber der Markt ist eigentlich noch nicht reif dafür. Und wenn ich jetzt wieder auf den Tanker als Unternehmen hingehe, Wie kriegt er es hin, eine Veränderung vielleicht mit Hilfe eines Startups zu realisieren, die auch wirklich in die Zeit passt? Ich glaube, das ist eine etwas theoretische Frage, aber
finde ich gar nicht. Also vielleicht vorab, ich glaube, dass die Immobilienfirmen gar keine so großen Tanker sind. Das sind ja in Relation zu den Volumina, die sie bewegen, in ihrer organisatorischen Größe verhältnismäßig kleine Firmen. Ich glaube auch nicht mehr, dass dort die große Disruption von irgendwo über uns alle herrollt, denn dazu ist die Branche viel zu diversifiziert in der Leistungsbreite eines Produkts, was 30, 40, 50, 70 Jahre Lebensdauer hat, als auch in der regionalen Verteilung. Wir haben ja auch durch das föderale System in Deutschland unfassbar viele starke Mittelstädte mit starken mittelgroßen Playern, die alle so in einem Schwung zu nehmen, daran glaube ich nicht so wirklich. Du fragtest aber eben nach den Zusammenarbeitsmodellen, vielleicht vorweggeschickt, die Veränderungshemmnis merke ich mitunter auch in den Startups, mit denen ich zusammenarbeite. Also das ist nicht nur ein Thema großer Unternehmen. Ich glaube, letztendlich ist es, wie kommt man dem bei? Ich glaube, letztendlich ist es am Ende dann kein technisches, sondern wieder ein menschliches Thema. Irgendwo die Interessen und berechtigten Sichtweisen aus der jeweils individuellen Perspektive beider Parteien, nämlich des großen Unternehmers, des Unternehmens, das vielleicht Kunde oder vielleicht sogar auch Investor in einen PropTech ist, mit den ebenso berechtigten, aber eben aus einer anderen Brille schauenden Sichtweisen eines jungen Unternehmens zu mergen. Am Ende geht es nur zusammen, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, nämlich mit der hoffentlich innovativen Technologie des Startups plus dem enormen Daten- und Erfahrungsschatz des etablierten Unternehmens.
Aber du hast eben eine interessante Sache gesagt, dass die Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit ist nicht unbedingt eine Frage von Startup und Tanker, der vielleicht gar nicht so ein Tanker ist, nicht von Jugend und Alter, sondern, also du sagst selber, es gibt Startups, die selber nicht wirklich veränderungsbereit sind.
Ja, ohne bösen Willen, nicht? Oder ohne böse Absicht, sondern einfach, weil man aus einer anderen Genese kommt. Und auch da bin ich wieder an dem Punkt, welche Fehler habe ich früher selbst mal gemacht? Und das ist häufig so diese Schwelle. Eben waren wir noch drei Gründer, die von Businessplan schreiben und Investorenverhandlungen bis hin zu Toilettenpapier kaufen alles gemacht haben. Mhm. Und jetzt sind wir plötzlich 30 oder 50 oder 80, sind erfolgreich gewachsen, aber die Strukturen sind nicht mitgewachsen. Wie kriegen wir das jetzt nachgezogen? Sind wir bereit, Kernthemen loszulassen und dabei auch zu akzeptieren, dass sie vielleicht nur, also von anderen Mitarbeitern dann, einer weiteren Führungsebene, vielleicht nur mit vermeintlich 80% dem Qualitätsniveau gemacht werden, dessen, was wir sonst selbst liefern. Klassisches Micromanagement-Problem.
Genau.
Habe ich selbst, offen gesprochen, selbst ein paar Mal drin gesteckt, aber das ist dann eben das mit den Fehlern von gestern, die Erfahrungen von heute sind.
Aber das erfordert ja tatsächlich eine permanente Reflexion. Ist das, was man jetzt macht, sind die Prozesse noch up to date? Wie kann ich sie verbessern? Und ich glaube, es ist ja sehr schwierig, du hast es ja eben angesprochen, wenn du mitten in deinem Doing bist, in deiner täglichen Arbeit, diese Zeit für Reflexion aufzubringen. Man kann jetzt 100-mal sagen, ja, das ist wichtig. Aber ist das realistisch? Also kann man diese Reflexionen auch strukturieren, so strukturieren, dass sie vielleicht Teil des Arbeitsprozesses sind?
Ich glaube, das kann man schon. Ich habe in den Ventures, die ich entweder gegründet oder begleitet habe, dann stark davon profitiert, dass immer mal jemand von außen drauf geschaut hat und mich sozusagen am Kragen rausgezogen hat. Und mich in die Perspektive gebracht hat, soweit das denn geht, selbst ein bisschen von außen zu schauen. Mhm. Und wenn man da gut zusammenarbeitet und auch bereit ist, kritische Stimmen anzunehmen, dann kann das funktionieren.
Also da gibt's aber keine Strukturen, ja. Das muss dann, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dieses Thema Reflexion über das, was wir gerade tun, selber auch zu strukturieren?
Naja, das gehört in agilen Arbeitsprozessen tatsächlich ja, also gerade bei Codern zum Beispiel. Mhm. Gehört es im Sprint Review eigentlich in je nachdem, ob man wöchentliche Sprints, zwei Wochen Sprints, was auch immer macht, gehört es ja dazu, aufzulisten und auch verhältnismäßig schonungslos aufzulisten, was lief im letzten Sprint gut, mittel und was schlecht. Das ist, wenn man das erste Mal macht, für manche vielleicht auch ein bisschen bloßstellend. Aber wenn sich das über eine gewisse Zeit eingeschleift hat, dann ist so ein bisschen wie, es steht jeder mal in der Ecke und bekommt einen auf die Rübe, dass es letzte Woche nicht gut gelaufen ist an bestimmten Tasks. Und dann verliert es an persönlich emotionalem Angriffsniveau und gewinnt an konstruktivem rationalen Verbesserungsmomentum.
Interessant. Kommen wir mal auf das Thema KI. Du hast es eben schon angesprochen. Welche Effekte hat denn die Tatsache, dass jetzt verschiedenes Wissen über KI verfügbar ist oder sich Unternehmen sich das verfügbar machen können, auf die mögliche Veränderung von Unternehmen? Ist ein Unternehmen jetzt nicht im permanenten Druck der Veränderung, davon abgesehen, dass es vielleicht auch Geschäftsmodelle gibt, die verschwinden werden? Aber ist da KI ein Booster für Veränderung?
Für meine Begriffe sind wir, glaube ich, gut beraten, erstmal wiederum tägliche Arbeitsprozesse, wo es oft ja auch um das mühsame Zusammensuchen von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen geht, KI-basiert zu optimieren. Ich glaube schon, dass sich auch neue Geschäftsmodelle abzeichnen damit. Aber wir müssen ja auch immer bedenken, wir hatten den Punkt jetzt ein, zweimal bei anderen Fragen von dir, dass es auch eine Reihe von Menschen mitzunehmen gilt in einem Veränderungsprozess. Mitarbeitende, die auch mit sehr, sehr viel Technik überflutet werden, glaube ich, mit sehr viel verschiedenen Tools überflutet werden und damit natürlich auch Ängste verbunden sind. Also ja, auch natürlich die Angst, steht denn mein Stuhl in 4 Wochen noch hier, wenn meine Arbeit jetzt von einer Maschine oder von einer Software übernommen wird. Insofern glaube ich, dass wir gut daran tun, sehr stupide Datensammlungs- und Datenaggregationsfunktionen erstmal KI-basiert umzusetzen, bevor wir jetzt schon Schritt 2 und Schritt 3 und Schritt 4 machen wollen.
Okay. Also wir könnten hier noch stundenlang sprechen, aber wir halten mal fest, dass Transformation wirklich
wichtig ist, dass Transformation aber gestaltet werden muss. Vielleicht am Ende noch, gibt es Erfahrungen, die du gemacht hast in puncto Veränderungsmöglichkeiten von Unternehmen, die du jetzt noch am Ende, wo du sagen kannst, Mensch, ein Unternehmen könnte hier den und den Weg gehen oder die und die Methodik?
Also es ist vielleicht nicht eine Methodik, aber das ist dann wieder ein etwas emotionaleres Thema. Ich habe Veränderungen eigentlich immer so erlebt, dass man durchaus auch einen emotionalen Ballast abwerfen konnte, den man schon lange irgendwie wie ein Klotz am Bein gefühlt hat, es sich aber nicht so richtig bereit war einzugestehen, dass eine Veränderung, ob jetzt im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Rolle oder auch im Wechsel zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen, extremst inspirierend und energieausschüttend sein kann. Insofern, das ist wahrscheinlich eher ein emotionaler Aufruf. Mhm. Begreift das Thema Veränderung auch für euch selbst einfach als enormen Booster. Das ist eher emotional dann, weniger technisch.
Genau, das ist super. Und wenn ich jetzt mal überlege, gut, wir waren eigentlich schon am Ende, aber dieses Thema, ist es tatsächlich so, dass wenn du dich nicht veränderst als Unternehmen, dass du dann verändert wirst? Ist Flexibilität, das Reagieren auf Prozesse, die sich permanent ändern, ist das ein Grundcharakteristikum dieser Zeit geworden?
Ich glaube, es ist ein Lebenselixier. Mhm. Ich glaube schon, dass in unserer Steinebranche der Wohnungsbestandshalter in einer deutschen Metropole kann möglicherweise sein Geschäft weiter so betreiben, wie er es immer gemacht hat, auch wenn er dann unter extremen Druck kommen wird, was qualifiziertes Personal und derartiges anbelangen wird. Aber ich halte es für extremst lebenswichtig und auch menschlich befruchtend, sich zu verändern. Das klingt jetzt ein bisschen metaphorisch irgendwie, aber ich behaupte, es geht gar nicht ohne. Mhm. Aber ich glaube auch, es machen sehr, sehr viele Unternehmen vor. Das ist nicht so, dass wir da in einer kompletten Starre hängen würden.
Kommen wir zum Schluss, weil wir müssen ja schon, Susanne Erdler-Straub wird uns steinigen, wenn wir nicht rechtzeitig zum Fototermin da sind. Ich gebe dir ein Limo aus am Ende und frage dich die Frage aller Fragen, mit wem du sie trinken würdest. Du musst nichts sagen, ich kann es selber beantworten, mit deinen Kindern und deiner Frau, die du so selten siehst. Oder hast du eine andere Idee?
Mit wem ich eine Limo trinken würde? Mhm. Wenn er noch leben würde, mit Henry Kissinger?
Oh, wie kommst du auf den?
Weil er in dem, was ich über ihn gelesen habe oder was ich von ihm gesehen habe, glaube ich, in so viel unfassbaren, also unfassbar vielen, aber auch unfassbaren, muss man sagen, Veränderungsprozessen weltpolitisch involviert war, in denen er, glaube ich, manchmal eine gute, manchmal auch eine zweifelhafte Figur abgegeben hat. Aber mit dem würde ich gerne Limo trinken, da wird nur ein Limo nicht reichen.
Das glaube ich.
Mhm. Für unsere Branche wäre es wahrscheinlich Kurt Zech.
Kurt Zech, lebt er noch?
Aber natürlich.
Kurt Zech, Menschenskindergott. Und sonst kommst du an den sonst nicht ran, wenn wir keine Limo vermitteln?
Vielleicht mit einem Glas Wein.
Wunderbar, ich freue mich. Danke dir, Norman, für das Gespräch. Das werden wir mal fortführen und mal gucken, wie es sich so in ein paar Jahren darstellt, dieses Thema Veränderung, was wir selber noch erlebt haben.
Ich freue mich drauf, Dirk. Vielen Dank.
Alles Gute.
Dir ebenfalls.
Ja, liebe Limo-Fans, Veränderung bedeutet auch Fehler zu machen. Manchmal gibt es Kollateralschäden. Wichtig wäre es herauszufinden, ob es Mechanismen gibt, beim Veränderungsprozess Gefahren zu minimieren. Ich fand es sehr befruchtend, eine Limo mit Norman zu machen, wenn er ganz zaghaft über eigene Fehler redet. Dann sind das die, die ihr oder sie hoffentlich beim Prozess nicht machen werdet. Es lohnt sich übrigens ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt euch unser Podcast, habt ihr Anregungen, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank mal wieder an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.